Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klaviergedanken mit Carsten Dürer. Immer noch ist es so, dass wir Klaviere, Flügel und Digitalpianos, die heute in den Geschäften stehen, als gegeben in ihrer Art hinnehmen. Alles ist genormt, alles ist weitestgehend gleich oder zumindest sehr ähnlich. Die meisten Instrumente sind schwarz-hochglanzpoliert, alle haben 88 Tasten und alle eine genormte Klaviatur. Wir wissen alle, die wir schon einmal an einem Klavier oder Flügel gespielt haben, dass es zwischen diesen beiden Instrumententypen Unterschiede in der Spielweise gibt, die aufgrund der Konstruktionsweise gegeben sind. Man muss sich nur das Innere eines Klaviers oder eines Flügels im Vergleich anschauen, um zu verstehen, dass die Mechanik und das Anschlagen der Saiten auf eine vollkommen andere Art und Weise erfolgt. Entsprechend fühlt sich das Spiel auf einem Klavier auch immer anders an als auf einem Flügel. Immer schon haben gewiefte Entwickler und Konstrukteure versucht, das Spiel auf dem Klavier dem eines Flügels ähnlich zu machen. Vor allem war das Augenmerk auf die sogenannte Repetition gerichtet, also das schnelle Wiederanschlagen einer Taste. Beim Klavier muss man die Taste in der Regel komplett in die Ruhestellung zurückbringen, um sie wieder anschlagen zu können. Beim Flügel ist konstruktionstechnisch aufgrund der anderen Mechanik ein Anschlagen auch dann gegeben, wenn die Taste zur Hälfte oder zwei Drittel losgelassen wird, bevor man sie neu anschlagen kann. Auf diese Weise kann man den Finger auf der Taste belassen und den Ton sofort wieder anschlagen, also den Ton repetieren. Es gibt nun Möglichkeiten, die Mechanik bei Klavieren abzuändern, sodass man dieses Gefühl auch bei den aufrecht stehenden Instrumenten hat. Einige Entwickler arbeiten dabei mit Magneten, andere denken sich andere Dinge aus. Doch grundsätzlich gilt, seit langer Zeit haben sich die Instrumente nicht mehr in ihrer Konstruktion verändert. Dies lag auch an der Industrialisierung des Klavierbaus. Denn damit man große Mengen produzieren kann, muss man Standards entwickeln. Und diese setzten sich fest. Und seit 1917, die deutsche Industrienorm, die sogenannte DIN, eingeführt wurde, haben sich dann zumindest in Deutschland alle Produkte angeglichen. Und da die Klavierindustrie damals in Deutschland die führende in der Welt war, sind die anderen Staaten, wenn sie nicht ohnehin eigene Normierungen herbeigeführt hatten, mit auf den Zug aufgesprungen, auch da sie zum Teil Klaviaturen und andere Teile aus Deutschland bezogen. Seither also sieht ein Klavier aus wie das andere. Seither sind auch die Flügel weitestgehend normiert, zumindest was die Klaviatur und die Mechanik anbelangt. Das soll nun nicht heißen, dass die Hersteller nicht versuchen, beständig ihre Mechanik zu verbessern, kleine Veränderungen vorzunehmen, die uns das Spiel auf den Instrumenten erleichtern sollen. Diese Veränderungen gibt es immer wieder, oftmals im Stillen, ohne daraus ein großes Thema zu machen. Aber was ist eigentlich aus der wirklichen Innovation im Klavierbau geworden? Vor kurzem las ich einen interessanten Artikel des französischen Konstrukteurs Paul Corbin, der auf die Erweiterung von der Klaviatur abzielt. Er gibt dort einen wunderbaren Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Erweiterung der Tasteninstrumente seit der Entwicklung einer Hammermechanik durch Bartolomeo Cristofori in den folgenden 200 Jahren. Immerhin hat sich in diesem Zeitraum die Klaviatur um 39 Töne erweitert. Doch ab dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, nachdem man 88 Töne erreicht hatte, hat sich da nicht mehr viel getan, also seit über 130 Jahren nicht mehr. Und dies, obwohl Klavierbauer wie Erard, Ibach, Kaps und andere bereits Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch Instrumente mit 90 Tönen anboten. Und natürlich hat auch das Unternehmen Bösendorfer sich an dieser Tonerweiterung beteiligt und baut bis heute den sogenannten Flügel Imperial mit 290 cm Länge und 97 Tönen. Nun scheinen dies in der Klavierbaugeschichte immer wieder individualistische Instrumente zu sein. Aber oftmals geht es ja gar nicht um den Unwillen der Erweiterung, sondern darum, dass es auch bautechnisch Grenzen gibt, wie Corbin ausführt. Denn im Diskant kann man zwar die Saiten mittlerweile aufgrund der besseren Stahlqualität fast auf ein Minimum verkürzen, aber man könnte diese irgendwann kaum mehr mit einem Hammer anschlagen. Der Franzose Stephen Polello hat schon vor Jahren einen Flügel mit 102 Tasten gebaut, ein Instrument, das unter dem Namen Opus 102 viele Pianisten begeistert. Und das australische Unternehmen Stewart & Sons hat erst eine Erweiterung auf 108 Tasten in einen Flügel gebaut. Natürlich scheint es so zu sein, dass diese Instrumente momentan, wie in früheren Zeiten auch, Einzelstücke sind. Aber die Frage, die sich stellt, lautet: Warum eigentlich? Natürlich sind die Argumente einfach. Die meisten Klavierstücke sind für 88 Tasten geschrieben. Aber warum oktavieren dann Pianisten beispielsweise bei Werken von Bach immer wieder einmal auf modernen Instrumenten? Aus Lust und Laune oder aber da das Instrument diese Musik anders klingen lässt? Und war es nicht in früheren Zeiten auch einmal so, dass der Instrumentenbau mit seinen engen Kontakten zu Komponisten und Pianisten auf deren Ideen und Wünsche reagierte? Wenn dem nicht so gewesen wäre, dann gäbe es wohl immer noch Instrumente mit 5 Oktaven. Doch durch die Industrialisierung haben sich die Unternehmen, die sich mit Klavierbau beschäftigen, von den Interpreten und Komponisten entfernt, bieten das an, was sie irgendwann einmal entwickelt haben. Und wem das nicht gefällt, der soll halt zusehen, wo er fündig wird. Natürlich reagieren auch die schwarz gehaltenen Tasten im Bassbereich eines Imperials von Bösendorfer Pianisten immer noch eigenwillig. Aber liegt dies nicht daran, dass die lange Zeit der Normierung auch bei ihnen zu einer Normierung geführt hat? Es gibt tatsächlich Werke, in denen eine Subkontraoktave geschrieben steht, die aber meist nicht ausführbar war. Warum aber nehmen sich die Pianisten nicht, heutzutage doch urtextgetrimmt, die Zeit und suchen nach dem richtigen Instrument? Sie wären ja vorhanden. Und warum haben die Komponisten nicht den Mut und wenden sich an die Klavierbauunternehmen, wenn sie neue klangliche Ideen haben? Weil sie Angst vor einer Absage haben? So entwickelt sich natürlich nichts wirklich Neues in der Welt der Klaviere. Und natürlich können heutige Komponisten leicht auf digitale Erweiterungsmöglichkeiten zurückgreifen, wenn sie über die 88 bestehenden Tasten hinausgehen wollen. Aber das diskreditiert den Klavierbau und das akustische Instrument. Es ist ein Teufelsrad, was sich da auftut. Aber wenn man kein Durchhaltevermögen hat, dann entwickelt sich auch nichts. So wie die Professorin für Klavierdidaktik an der Musikhochschule in Stuttgart, Ulrike Wohlwender, die seit Jahren für die schmalere Klaviatur 6.0 einsetzt. Diese Idee stammt aus den USA und wollte helfen, dass Pianistinnen und Pianisten mit kleineren Händen keine Verkrampfungen und langfristige Probleme mit ihrem Körper bekommen, wenn sie auf den normierten Klaviaturen spielen. Mittlerweile haben auch andere Hochschulen neben Stuttgart erkannt, dass dieses scheinbar abseitige Thema einen neuen Standard als Auswahl darstellen könnte. Diese schmalere Klaviatur ist bezwingend gut und fordert den Klavierbau insofern heraus, dass die Klaviaturen an die Mechanik angepasst werden müssen. Zuerst ließ sich Wohlwender auf ihre eigenen Kosten einen kleinen Yamaha-Flügel mit der schmaleren Klaviatur verändern. Mittlerweile stehen an 2 weiteren Hochschulen Instrumente mit schmaleren Klaviaturen. Ein Steinway-Konzertflügel in Nürnberg beispielsweise, der von der Firma Steingräber in Bayreuth umgebaut wurde. Und für den eigenen Konzertflügel E272 von Steingräber hat man mittlerweile eine kleinere Klaviatur im Reisekasten entwickelt, die dann bei Belieben ausgetauscht werden kann. Auch das Unternehmen August Förster bietet mittlerweile seine Instrumente mit einer 6.0 Klaviatur an. Dies alles ist nur dem Durchhaltevermögen von Ulrike Wohlwender und ihrem Team zu verdanken. Denn auch Bechstein hat mittlerweile signalisiert, dass man in Zukunft wohl auch Bechstein-Instrumente mit dieser Klaviatur anbieten will. Ja, es entwickelt sich beständig etwas im Klavierbau, aber die großen Unternehmen reden sich in der Regel heraus, da eine Umstellung der Produktion zu teuer und zu schwierig würde. Aber die Konstruktionsarbeiten sind ja von anderen schon vorgegeben, da spart man doch auch schon wieder. Und wenn man schon das Instrument Klavier und Flügel im 21. Jahrhundert weiter aufrechterhalten will, als Masseninstrument, dann sollte man sich doch bewegen. Ansonsten wird irgendwann vielleicht jeder sagen, das ist mir nicht mehr innovativ genug.